Also ich würde sagen, ein gutes Kinderbuch macht aus, dass es Kindern gefällt, dass es bei den Kindern ankommt, dass es Kinder anspricht, dass man Kinder dort abholt, wo sie sind. Dann, dass es vielleicht auch Themen anspricht, die in der Lebenswelt spielen, in der die Kinder aufwachsen.
Hallo und willkommen zu Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Heute live von der 56. Bundesfachtagung des Berufsverbands der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus Erfurt. Aufmerksame Zuhörende, die haben es schon bemerkt, es ist was anders als sonst. Heute sind wir ja in einer neuen Konstellation hier im Gespräch, nämlich mit dir, Jan, und mir, Philipp, und unserer heutigen Gästin. Und auch dieses Mal sprechen wir heute mit einer Expertin über ein Thema, das eben eine dieser unglaublich vielen Facetten der Heilpädagogik darstellen kann. Und wir unternehmen eben wieder einen Versuch, gemeinsam mit euch und Ihnen diese Heilpädagogik vor dem heutigen Themenschwerpunkt zu besprechen, kennenzulernen, zu erörtern. Jan, was machen wir heute? Was steht heute auf dem Plan?
Heute sprechen wir über Kinderbücher und haben dafür eine wundervolle Gästin, die wir auch schon ein bisschen kennenlernen durften, Claudia Gliemann, eingeladen. Und Sie haben auch zugesagt. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, herzlich willkommen, Frau Gliemann.
Dankeschön. Danke.
Frau Gliemann, Sie sind Übersetzerin, Sie sind Autorin, Sie sind Verlegerin. Ich habe gelesen, Sie sind auch Singer-Songwriterin und also ein unglaublich großes Portfolio, möchte ich doch sagen. Möchten Sie zu dem, was ich jetzt erwähnt habe, was Sie sind, noch was ergänzen?
Aktuell studiere ich noch im Abendstudium Psychologie, also berufsbegleitend, weil ich gerne, meine Bücher, die handeln ja alle von psychologischen Themen, und bisher habe ich die Bücher geschrieben, ohne dass ich psychologisches, also Fachwissen gelernt hatte. Und das möchte ich mir gerne aneignen. Und deswegen studiere ich jetzt eben noch berufsbegleitend Psychologie.
Okay, ja, danke für die Ergänzung. Heute steht ja Ihre Tätigkeit als Autorin im Vordergrund. Und wir haben Sie ja auch deswegen eingeladen, weil Sie sich bei diesen Themen, denen Sie sich in den Kinderbüchern widmen, ja aus unserer Perspektive vor allen Dingen zwei Dinge tun. Nämlich erstens, das haben Sie ja gerade schon auch angegeben, es geht so rund um Themen der psychischen Gesundheit, Belastung, vielleicht auch Ausgrenzungserfahrungen. Und das Zweite ist, dass Sie all diese Themen ja vorrangig aus einer kindlichen Perspektive in den Blick nehmen. Und jetzt haben Sie schon gesagt, Sie studieren noch Psychologie. Gibt es denn schon sowas wie vor diesem Hintergrund, wie Sie die Themen und welche Themen Sie anpacken, gibt es da schon so etwas wie einen möglichen Ausblick? Also was kommt denn so als nächstes?
Ja, also meine Idee wäre, also ich habe ja ein Buch geschrieben, da würde ich kurz drauf eingehen. Ja. Also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Mutkäppchen, wie geht es dir? Da geht es um das Thema Trauma. Und ich habe mich gestern oben an dem, es gibt hier verschiedene Stände von verschiedenen Ausstellern, und da habe ich erfahren, dass es auch einen Masterstudiengang Trauma gibt. Also interkulturelles Trauma-Pädagogik gibt. Und das wäre so eine Idee, was ich gerne machen möchte. Also ich würde gerne in dem Bereich Trauma weiterarbeiten.
Okay, das hört sich ja sehr spannend an. Gut, dann soweit erstmal danke. Jetzt haben wir so einen kleinen Eindruck bekommen, so, was Sie so beruflich getan haben in den letzten 10, 15, 20 Jahren und was auch für Themen auf dem Tableau heute stehen. Jan, jetzt wollen wir Fahrstuhl fahren.
Ja, genau, jetzt kommt Fahrstuhl. Der Teil, den immer der Co-Moderator ankündigen darf. Das ist so ein bisschen undankbar, aber wir haben immer am Anfang gleich den härtesten Punkt. Und zwar haben wir einen sogenannten Elevator-Pitch. Sie haben 60 Sekunden Zeit, um diesen Elevator-Pitch zu beantworten. Und da Sie Kinderbuchautorin sind und wir haben wir im Vorgespräch uns überlegt, was könnte man Sie fragen, Und bei uns ist auch so ein bisschen aus eigenem Interesse die Frage entstanden, was macht eigentlich ein gutes Kinderbuch aus?
Also ich würde sagen, ein gutes Kinderbuch macht aus, dass es Kindern gefällt, dass es bei den Kindern ankommt, dass es Kinder anspricht, dass man Kinder dort abholt, wo sie sind. Dann, dass es vielleicht auch Themen anspricht, muss nicht unbedingt sein, aber dass es Themen anspricht, die in der Lebenswelt spielen, in der die Kinder aufwachsen. Ja. Dann, wenn ich jetzt den Bogen zu mir schlage, also was mir wichtig ist, dann ist das der Inhalt, also ich versuche schöne, also gute Illustrationen mit fundiertem Inhalt und mit einer wertvollen Haptik zu verbinden. Also das ist für mich, was ein gutes Kinderbuch ausmacht und was ich gerne auch, dadurch, dass ich die Verlegerin bin, kann ich das ja auch selber entscheiden, kann ich das ja auch umsetzen, was ich versuche so umzusetzen.
Ja, Punktlandung fast. Ja, okay. Also ich hätte noch 4 Sekunden gehabt, aber ich habe das Gefühl, nur mir fällt das eigentlich schwierig mit dem Elevator-Pitch und den Gästen mittlerweile.
Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall so ein bisschen wie eine Selbstauskunft, als du gesagt hast, es ist eine undankbare Aufgabe.
Ja, vielleicht können wir da gleich anschließen, weil wir haben ja jetzt ihre Bücher gelesen und das sind ja besondere Bücher. Ne? Das sind ja jetzt nicht die Standard 0815 Kinderbücher, sondern besondere Bücher. Das heißt, in den Büchern geht es um psychische oder Sie benutzen auch den Begriff seelische Erkrankungen, Krisen, gerade bei Eltern. Wir haben jetzt ganz viele Fragen dazu und haben und fanden das total spannend, deswegen haben wir Sie natürlich auch eingeladen.
Darf ich noch was einfügen?
Ja, gerne.
Es geht nicht nur, also in allen Büchern, die ich geschrieben habe, es geht nicht nur um psychisch erkrankte Eltern, sondern es geht auch um psychisch erkrankte Kinder oder psychisch Belastete. Es muss nicht immer eine Erkrankung sein.
Ja. Genau, ich beziehe mich auf dieses Buch Papas Seele hat Schnupfen, wo Sie wunderbar eine Geschichte erzählen und für uns mit einer heilpädagogischen Perspektive hat diese Geschichte tatsächlich sowas von dem, was wir auch machen. Also Sie sprechen nicht über die Diagnose an der Stelle, die der Vater hier, die vielleicht im Raum steht oder so, und erzählen das wirklich so narrativ, beziehen ganz viele Personen aus dem Umfeld ein und so weiter. Sie haben den Blick da auf das Ganze und das in einer kindergerechten Sprache. Unsere Frage wäre, was war Ihre Inspiration, sowas zu machen, solche besonderen Bücher zu schreiben?
Also ich bin von meiner Ausbildung, bin ich Übersetzerin. Ich habe erst 50 Bücher für Kinder übersetzt, bevor ich angefangen habe, eigene Geschichten zu schreiben.
Ja.
Und meine ersten Geschichten waren so Bücher, wie man sich normalerweise von Kinderbüchern vorstellt oder auch von Bilderbüchern. Da ging es um das Thema Glück, Freundschaft, Selbstbewusstsein. Also das war noch nicht in dem Bereich. Dann habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Ohne Oma. Da ging es um den Tod der Oma. Und bei dem Buch habe ich gemerkt, dass diese Bücher oder so wie ich es schreibe, die Menschen mehr berührt. Die anderen, die waren schön, die waren nett, aber diese Bücher hat die Welt nicht unbedingt gebraucht oder sie haben jetzt auch nicht so viel bewirkt. Und bei Ohne Oma habe ich gemerkt, also ich bin dann auch teilweise, weil es ja auch mein Verlag ist, bin ich teilweise durch Deutschland gefahren, habe bei Buchhandlungen die Bücher vorgestellt. Und bei Ohne Oma, da war ich zum Beispiel einmal bei einer Buchhändlerin und die hat dann angefangen zu weinen, als sie das Buch gelesen hat. Oder ich war zum Beispiel mit Papas Seele hat Schnupfen, mal auf der Leipziger Buchmesse, ist ja nicht so weit von hier, und da kam auch ein Vater mit seinem Kind an den Stand und es war das erste Mal, dass ich überhaupt in der Öffentlichkeit mit Papa, also auch mit so einem Buch in der Öffentlichkeit war, und er hat das Buch dann an dem Stand komplett durchgelesen, sein Sohn war nebenbei und er hat dann auch angefangen zu weinen. Und ich habe mir dann gedacht, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Und dann habe ich ihn, da wusste ich erstmal nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich ihn gefragt, und dann hat er gemeint, ich weiß nicht, wann mich ein Buch das letzte Mal so berührt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das denn jetzt gut ist. Und dann hat er gemeint, ja, es ist genau richtig. Und genau. Und also zu den Themen bin ich über ohne Oma gekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich das irgendwie gut kann. schwierige Themen so umzusetzen, dass sie Menschen berühren. Und so bin ich dann, dann kannte ich Menschen, denen so ging wie Papa, wie dem Papa in der Geschichte. Und so bin ich zu den psychologischen Themen gekommen. Und dann war ich in dieser psychologischen Welt und mir sind immer mehr Menschen begegnet, mehr Geschichten und so sind dann mehr Bücher entstanden.
Das heißt, man kann sowas sagen wie die Inspiration, die ist so ein Stückchen über das Thema des Todes gekommen.
Genau.
Und dann ist eine Motivation daraus entstanden, dass die Rückmeldungen der Menschen sie darin bestärkt hat, diese herausfordernden, vielleicht auch schwierigen oder traurigen, belastenden Themen weiterzuarbeiten, weiter zu bearbeiten.
Ja, und es war auch so, als ich Papas Seele hat Schnupfen, als ich davon angefangen habe zu erzählen, also Menschen zu erzählen, dass ich dieses Buch mache, das ist ja schon, das Buch ist ja jetzt mittlerweile schon 10 Jahre alt, also geschrieben habe ich es vor 12 Jahren. Und damals war aber das Thema psychische Erkrankungen oder Depression noch nicht so im Fokus oder also in den Medien wie heute. Und da war es dann so, dass Menschen mir Geschichten erzählt haben, die ich nicht, also Menschen, die ich kannte, haben mir Geschichten erzählt, die ich nicht kannte. Und plötzlich kannte jeder jemanden, den es betrifft, aber vorher hat niemand drüber erzählt. Und es war wie so ein willkommener Türöffner, um überhaupt ins Thema, über das Thema ins Gespräch zu kommen.
Also jetzt haben wir ja so ein bisschen über das Buch schon gesprochen und es ist, glaube ich, deutlich geworden, in welchem Themenspektrum wir uns befinden. Würden Sie uns einen Gefallen tun und einen kleinen Teil daraus vorlesen, dass auch die Zuhörenden und auch heute hier anwesenden Menschen eine kurzen Einblick in das Buch bekommen, falls sie es noch nicht kennen?
Ja, sehr gerne. Also das Buch heißt Papas Seele hat Schnupfen und es ist illustriert worden von der Illustratorin Nadja Feichner. Es war damals auch ihr erstes Buch. Also sie hat damals noch studiert und hat das damals dann umgesetzt. Hallo, ich bin Nele und mein Zuhause ist der Zirkus. Meine Eltern sind die großen Santinis. Sie sind Seilartisten, wie schon meine Großeltern, meine Urgroßeltern und meine Ururgroßeltern zuvor. Unser Zirkus, der Zirkus Miraconda, ist einer der berühmtesten Zirkusse auf der ganzen Welt. In unserem Zirkus gibt es viele verschiedene Artisten und unsere Vorstellungen sind immer ganz schnell ausverkauft. Natürlich gibt es auch Clowns in unserem Zirkus. Am liebsten mag ich den dummen August. Der ist immer so tollpatschig und lustig. Aber in Wirklichkeit ist er gar nicht dumm, sondern richtig klug. Unser Zirkus ist wie eine große Familie mit allem, was dazugehört. Manchmal streiten sich die Artisten, weil einer auf den anderen eifersüchtig ist. Aber das geht auch wieder vorbei. Jede Familie hat einen eigenen Wohnwagen. Und in den Wohnwagen fahren wir von einem Ort zum anderen. Meine Eltern, die großen Santinis, waren einmal die besten Seilartisten auf der ganzen Welt. Aber irgendwann ist mein Papa dann traurig geworden. Jeden Tag ein bisschen mehr. Früher war unsere Zirkuswelt immer bunt und fröhlich. Aber dann mit der Zeit ist alles immer trauriger geworden. Morgens kam Papa oft nicht mehr aus dem Bett. Und ich musste mein Äffchen Kolumbus holen, um ihn aus dem Bett zu kitzeln.
Dankeschön.
Danke.
Und das.
Danke.
Und das geht dann so weiter. Also das ist wirklich ein tolles Buch. Und für mich juckt das total. Ich muss leider an dieser Stelle schon sagen. Weil Sie sagen, Sie wollen Psychologie studieren.
Ja.
Und Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie diese Bücher schreiben wollten, weil Sie vor allen Dingen auch viel über Bücher gelesen haben, die Welt nicht wirklich bewegt haben, wenn ich Sie da richtig... Und das ist ja schon, habe ich das Gefühl, so ein bisschen das Ziel, mit diesen Büchern was zu bewegen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn Sie das an Kinder auch richten, dann ist das total pädagogisch.
Ja, das stimmt.
Und auch die Art und Weise, wie dieses Buch, also ich kann das wirklich auch nur empfehlen, das hat ganz viel von dem, was auch heilpädagogisch ist. Und vielleicht überlegen Sie, ob Sie nicht Psychologie studieren wollen, sondern Heilpädagogik, weil ich glaube, ganz viel wird da drin
vorkommen. Das stimmt tatsächlich auch bei den kurzen Ausführungen von Frau Gliemann, bevor Sie jetzt gerade gelesen haben, war ja schon die ein oder andere Kernvokabel heilpädagogischen Repertoires sehr deutlich rauszuhören. Von daher scheinen Sie da gute Anlagen in Anführungsstrichen mitzubringen.
Also ich habe mir das tatsächlich, wir saßen ja vorhin oben, ich habe mir das vorhin auch schon gedacht.
Ja. Also wir können nach dem Gespräch, es gibt ganz viele Standorte, wo ganz tolle Arbeit gemacht wird.
Das stimmt. So, jetzt mal zurück zu Ihren Büchern.
Darf ich noch schnell was einfügen, weil das passt jetzt
gerade. Ja, bitte.
Genau, also ich habe ja Rotkäppchen geschrieben und in diesem Buch gibt es einen Bären. Also Rotkäppchen, also ich habe die Geschichte weitergeschrieben. Nachdem das normale Rotkäppchen endet, habe ich die Geschichte weitergeschrieben. Und Rotkäppchen, darf ich kurz?
Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, deswegen weiß ich auch nicht,
wir sagen einfach
was ich antworten soll, außer ich schaue mal, was passiert. Na klar.
Genau, also Rotkäppchen ist dann, es ist einige Zeit vergangen und Rotkäppchen findet sich, also es gibt einen Bären in diesem Buch. Und dieser Bär begleitet Rotkäppchen in der Zeit danach dann. Und ich komme jetzt nur wegen der Heilung da drauf.
Ja.
Und am Ende, dieses Buch endet damit, also der Bär begleitet Rotkäppchen quasi durch die Traumatherapie. Der Bär ist ein Traumatherapeut und irgendwann muss Rotkäppchen dann sein, also Rotkäppchen ist ja das Rotkäppchen, deswegen heißt es leider sein, seinen Weg alleine weitergehen. Und da würde ich gerne den Text noch vorlesen, der ist ganz kurz. Bitte. Das hat nämlich was mit Heilen zu tun, das habe ich mir vorhin oben gedacht, als ich zugehört habe. Rotkäppchen wusste, dass der Tag kommen würde, an dem es aus der Hütte ausziehen und sich von dem Bären verabschieden musste. Bär, fragte Rotkäppchen. Ja, fragte der Bär zurück. Was mache ich denn dann ohne dich? Das, was du schon die ganze Zeit gemacht hast. Und was ist das? Dich heilen. Aber das machst doch du. Nein, das mache nicht ich, Rotkäppchen. Das machst du. Ich bin nur dein Spiegel, dein sicherer Hafen und manchmal vielleicht dein Geländer. Auch als ich draußen vor der Tür saß, du hast das alles alleine gemacht. Und das wirst du auch in Zukunft schaffen. Meinst du? Ja, davon bin ich überzeugt. Und wenn ich deine Hilfe brauche, dann weißt du, wo du mich findest. Und außerdem bist du nicht alleine. Und am Ende hört dann damit auf, dass hier der Bär ist und noch andere Märchenfiguren auch noch da sind. Und sie alle sind ja sowas wie Bären. Also, und dieser Bär in der Geschichte ist ein ganz, ganz toller Bär. Und da geht es ja auch ums Heilen. Deswegen, genau, wollte ich Ihnen das gerne mitgeben, weil sie alle bestimmt sehr, sehr tolle Bären sind.
Genau. Ja. Danke. Ich merke einfach, dass es in mir auch schon seit den Sonntagsgedanken ja ein wenig arbeitet und das Heilen, Heilpädagogik, wir haben das letztes Jahr schon einmal
Ich habe mich schon gefragt,
ob ich das und wie das geht und jetzt geht es gut. Wir haben das letztes Jahr auch schon einmal ganz deutlich gemacht, wir sind zwar Heilpädagogen, aber das Heil verstehen wir anders, von Holos, griechisch, umfassend, ganz. Und es geht eher um dieses Verständnis und nicht so sehr darum, dass wir Heilpädagogik zwingend etwas heilen wollen.
Trotzdem finde ich
dieses Beispiel, die Analogie
ist super. Wir sind alle Bären und Bärinnen. Das passt, kann man an der Stelle sagen. Aber das ist tatsächlich so ein häufiges Missverständnis, dass dieses Heil von Heilen
kommt. Genau. Jetzt wollte ich gerne nochmal, und da glaube ich, ist das weniger wichtig, über welches Buch wir jetzt sprechen, sondern ganz grundsätzlich auf einen Aspekt Ihrer Bücher zu rückkommen, den Sie auch schon angesprochen haben, nämlich, dass Sie auch eine bestimmte Idee von Illustration haben und dass da auch etwas drüber transportiert werden soll in Ihren Büchern. Mhm. Und dass Sie ja auch noch als Verlegerin dann den Einfluss haben, das für gut oder schlecht zu bewerten. Wonach richten Sie sich denn, wenn es an die Gestaltung der Bücher bzw. dieser Themen in Kinderbüchern geht?
Also ich richte mich vor allem an, oder ich orientiere mich an der Zielgruppe, also wen möchte ich erreichen. Also bei Papa Seele zum Beispiel, da wollte ich so diese alte nostalgische Zirkuswelt, also und das richtet sich an Kinder, in der Grundschule, also bis zur 6. Klasse. Danach spricht es ältere Kinder, spricht es auch nicht mehr an. Mhm. Und da wollte ich so diesen nostalgischen, alten Zirkusstil haben. Deswegen hat dieses Buch Nadja illustriert. Bei Rotkäppchen, und ich habe noch andere Märchenbücher adaptiert, der Märchenthemen adaptiert. Und bei Rotkäppchen, diese Märchenfiguren, die eignen sich für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene. Mhm. Das heißt, ich habe einen Illustrationsstil gebraucht, der für alle geht. Mhm. Also der auch Jugend, also und da, ich glaube, der kritische Punkt sind dann die Jugendlichen, dass es Jugendliche noch anspricht. Und da fand ich sie ganz toll. Und bei Rotkäppchen, das ist eine estnische Illustratorin, die es einfach ganz wunderbar umgesetzt hat. Mhm. Sie ist die erfahrenste, die für mich gearbeitet hat, und bei allen anderen sind es meistens sehr junge Illustratorinnen, die ihr erstes Buch bei mir veröffentlichen. Mhm. Und bei Dornröschen zum Beispiel, da, weil sie eben auch ein Märchen ist, wollte ich auch die Jugendlichen erreichen. Und deswegen sind alle anderen Bilderbücher, die danach gekommen sind, gerade im Märchenbereich, sind die alle eher moderner vom Stil her. Mhm. Genau, also das orientiert sich, wen möchte ich damit erreichen.
Okay. Mhm. Ich würde gerne nochmal zurückkommen, weil mich das total, als Sie das gerade erzählt haben, mit dem Vater, der dieses Buch liest, Papa Seel hat Schnupfen und dann da weint und Sie fragen, ist es jetzt...
ist es denn jetzt gut?
Ist es gut? Und ja. Er sagt, das ist jetzt genau das Richtige oder es hat genau... auch nochmal hinter diesem das Ziel dieser Bücher, also was kann man mit Kinderbüchern erreichen? Und das ist, glaube ich, auch für heilpädagogische Praxis ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es ja ein Stück weit auch das, was da passiert, beschreibt, aber auch enttabuisiert. Also ein Stück weit dem eine Geschichte gibt, ohne einen Stempel.
Ja.
Ist das was Sie in der Form auch so anvisieren, wo Sie sich drüber Gedanken vorher gemacht haben, oder ist das so organisch aus dem Schreiben gewachsen?
Also ich glaube, es ist gewachsen. Also als ich Papa Seel hat Schnupfen geschrieben habe, war es noch nicht so.
Ja.
Und ich habe das Buch geschrieben damals für betroffene Kinder, für zu Hause oder für die Therapie. Und ich komme aus Karlsruhe.
Ja.
Und in Karlsruhe finden alle 2 Jahre die Kinderliteraturtage statt.
Ja.
Und da werden Autoren der Stadt eingeladen, Lesungen zu Büchern zu veranstalten. Und ich hatte dem Kulturamt eigentlich ein anderes Buch vorgeschlagen, ein fröhliches Buch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie man damit zum Beispiel Lesungen veranstaltet in Schulklassen. Mhm. Oder dass es Kindern was sagt. Und die Stadt wollte dann aber, dass ich mit Papa Seel hat Schnupfen in die Schulen komme und Lesungen veranstalte. Und dann wusste ich nicht, was ich damit machen soll. Und dann habe ich mir, also dann habe ich überlegt, ob Lieder dazu zu schreiben. Und dann sind über einen bestimmten Zeitraum Lieder zu dem Thema entstanden. Und dann bin ich mit den Bildern an der Wand, mit dem Text und mit den Liedern in die Schulklassen gegangen und habe gemerkt, wie es den Kindern was sagt. Also wie die ganze Klasse sehr aufmerksam ist und wie die Kinder auch was damit anfangen können.
Mhm. Was passiert da, wenn ich da kurz unterbreche, was passiert da in der Klasse, wenn sie dieses Buch vorlesen?
Die sind meistens sehr, sehr still, also sehr aufmerksam, auch gebannt. Also, und ich glaube, es liegt auch daran, dass die Geschichte, die spielt ja im Zirkus. Das heißt, die Kinder, die fiebern auch mit.
Mhm.
Und also meistens ist es so, dass sie mit großen Augen, großen Ohren, großen Mündern dabei sind und einfach zuhören und der Geschichte lauschen. Und am Ende frage ich die Kinder teilweise, worum ging es denn in der Geschichte?
Mhm.
Und dann kommen so Antworten, wie es ging. Also einerseits, dass es dem Papa nicht gut ging, aber auch, was ich immer ganz toll finde, die Rückmeldung, dass sie sagen, dass man nicht aufgeben soll, dass man immer einmal mehr aufs Seil steigen soll als hinfallen. Oder auch um Liebe. Und ich finde gerade in den, also meine Idee war jetzt nicht Antistigma-Arbeit, als ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Aber durch die Arbeit und durch die Lesungen in Schulen habe ich auch gemerkt, wie wichtig es ist. Mhm. Oder auch dadurch, dass ich dann viele Menschen, viele Betroffene auch kennengelernt habe, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Und Schule ist auch einfach ein ganz toller Rahmen, weil man da alle erreicht. Also man erreicht die betroffenen Kinder, man erreicht die Kinder, die nicht, also die Freunde und über die Kinder auch die Eltern.
Mhm.
Genau, also es war nicht das Ziel, aber es ist total wichtig und wertvoll.
Was würden Sie denn sagen, was das ist, was da für Sie jetzt spürbar wird, wenn Sie das mit den Kindern auf diese Art und Weise teilen, was da wirkt, beziehungsweise wie oder wodurch können denn Kinderbücher dazu beitragen, dass solche Themen aufgenommen, bewegt werden?
Also ich glaube, was bei den Lesungen wirkt, ist so die Kombination, also bei dieser speziellen Lesung ist es die Kombination aus Text, Bild und Musik. Und ich glaube vor allem auch die Musik. Auch wenn ich die Lesung zum Beispiel, ich veranstalte die auch für Erwachsene. Und bei Erwachsenen ist es so, dass sie meistens viel betroffener sind durch die Lieder und durch die Geschichte als die Kinder. Für die Kinder ist es eine Geschichte und die Erwachsenen, die haben schon viel mehr Erfahrung und verbinden schon viel mehr damit. Und also Kinderbücher, also ich glaube schon allein die Beschäftigung, also zu Hause mit dem Thema, ist total wichtig und wertvoll. Aber ich glaube zum Thema, also Anti-Stigma-Arbeit ist so dieses, dass es nicht nur zu Hause bleibt, sondern einfach größere Kreise zieht, finde ich es wichtig.
Jetzt haben wir ja, glaube ich, schon ganz gut raushören können, dass die Themen aus einer, ist jetzt auch spannend, weil Sie das gerade gesagt haben, das ist ja dann so aus einer Erwachsenenperspektive gesprochen, dass die schwer sein können, dass die herausfordernd sein können. Und die Kinder sagen, oh, es ging um Liebe, es ging um nicht aufgeben, um Gemeinsamkeit, um Familie. Und das finde ich, verbindet sich so ein Stückchen mit dem, was wir im Vorfeld uns an Fragen auch gestellt haben, nach einer Orientierung am Alter. Also was kann man denn so, oder wovon können wir ausgehen, wie das geht? Ist das für alle Altersklassen? Sie haben ja auch schon gesagt, illustratorisch gibt es so Dinge, auf die man, die Sie Wert legen möchten, damit es gut ansprechend ist. Sind das Kinderbücher, die zum Vorlesen nur sind? Muss man das in Gemeinschaft machen? Sie haben, glaube ich, auch zu Beginn schon erwähnt, es gibt so auch Themen, die Sie bearbeiten, die dann in Begleitung, in therapeutischer Begleitung erst aufkommen. Wie ist denn das mit sowas wie FSK oder gibt es sowas?
FSK gibt es nicht, also im Bereich, im Bereich Bilderbuch nicht. Also wenn ich von meinen Büchern ausgehe, da sind die meisten Bücher, also ich fange bei 4 an und dann geht es aber gerade mit den Märchenbüchern, mit Rotkäppchen wird auch in der Erwachsenentraumatherapie gearbeitet. Also es geht dann bis ganz hoch. Und also es gibt zum Beispiel, also ich war mal bei dem Vortrag, da hat zum Thema Kinder psychisch kranke Eltern und da meinte der, also von dem Professor, und der meinte, dass man auch schon mit ganz, ganz kleinen Kindern drüber sprechen kann. Also über die nur anders, aber dass es wichtig ist. Und es ist ja auch wichtig, mit Kindern drüber zu sprechen, weil sie, wenn man ihnen nicht erklärt, jetzt zum Beispiel das Thema psychisch kranke Eltern, wenn man ihnen nicht erklärt, dass es eine Krankheit ist, dann beziehen die Kinder das ja auf sich selber. Und die Vorstellung ist ja immer viel bunter, als wenn man ihnen eine gute Erklärung gibt. Und ich glaube, da können Bilderbücher oder Geschichten, oder gibt ja von der Sendung mit der Maus, gibt es auch einen ganz tollen Film. Also alle Medien können da ganz viel bewirken.
Ich frage da nochmal nach, weil dieses einige von den Büchern, die würde ich mit meinem 5-jährigen Sohn lesen, auch so als Geschichte lesen. Und dann gibt es dieses Buch und dann war Mama Königin, wo ich glaube 12 psychiatrische Diagnosen relativ flott hintereinander. Wie würden Sie empfehlen, wie liest man dieses Buch? Also und welche Intention steckt hinter diesem Buch?
Also die Intention ist, also ich habe einerseits Papa Selat Schnupfen geschrieben und dann habe ich die Märchenbücher geschrieben. Und bei den Märchenbüchern ist es Rotkäppchen und Dornröschen. Und ich wollte aber bei den Märchenbüchern zum Beispiel, wollte ich noch über viel mehr, also weitere Märchenfiguren schreiben. Aber ich bekomme es finanziell nicht hin, 20 Bücher herauszubringen. Und bei den psychischen Geschichten ist es ähnlich. Also ich wollte gerne über viel mehr psychische Erkrankungen schreiben, aber ich kann auch keine 20 Bücher zu psychischen Erkrankungen herausbringen. Und die beiden Bücher, die sind dann tatsächlich gleichzeitig erschienen und ich habe auch an beiden gleichzeitig gearbeitet. Also einmal gibt es, und dann war Mama Königin, da geht es um 12 Kinder, die in psychisch belasteten Familien aufwachsen. Das ist einmal, entweder ist das Kind psychisch belastet, da kommt auch Mobbing und nicht zu Hause aufwachsen können vor, oder die Eltern sind belastet. Und dann gibt es Spieglein sagt, wie ging es weiter, geht es um 20 Märchenfiguren, da geht es um das Thema Resilienz, die ihre Geschichte erzählen. Und die beiden habe ich gleichzeitig geschrieben, eben weil ich es auch ein bisschen langweilig gefunden hätte, 20 Mal was Ähnliches zu schreiben als Buch. Und weil ich es eben finanziell nicht hätte hinbekommen. Und dann kam eben die Idee, dann packe ich das in einem Buch. Und deswegen sind bei Mama Königin geht es jetzt eben um 12 Kinder, die, oder ältere Kinder, die in belasteten Familien aufwachsen. Und die Geschichte ist immer gleich. Also die Struktur ist immer gleich. Also es wird immer ein Kind vorgestellt. Dann gibt es eine Kommunikation zwischen dem Kind und dem Elternteil und dann gibt es noch Informationen. Ne? Genau, und dann eine Kommunikation. Und meine Idee war zum Beispiel, also ich finde, man kann es in Schulen verwenden, um das Thema psychische Erkrankungen zu behandeln oder auch für Beratungsstellen. Also ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt ein Buch für zu Hause, was man mit seinem Kind liest, weil normalerweise hat man es ja mit einem Thema irgendwie zu tun.
Ja.
Also eher für einen größeren Kontext.
Darauf zielt meine Frage nämlich ab, weil das wäre sonst ein bisschen too much, ne? Also wenn man so 12 hintereinander liest, also das wäre sowas, dass man sich da in Beratungsstellen mal mit einem Kind anguckt, wenn so eine Diagnose im Raum ist, worum geht es da und so weiter.
Ja. Und ich finde, da bietet sich es dann an, weil dann hat man, es sind ja immer ganz kurze Texte und die kann man dann auch im Beratungskontext ganz gut lesen. Ja.
Also um die Zuhörenden vielleicht noch so ein bisschen mit ins Boot zu nehmen, wir reden gerade über ein Buch, von dem wir in der Auseinandersetzung, in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch sowas gesagt haben wie, das kann man ja schon als so etwas wie so ein DSM-5-Kriterienkatalog lesen, der kindgerecht aufgemacht ist, ein bisschen ausführlicher die Symptomatik beschreibt und noch illustriert etwas anführt. Aber es ist schon sehr deutlich spürbar, dass die Intention dahinter eben eine ganz andere ist. Ich würde es gerne gleich auch nochmal aufgreifen, aber wir kommen jetzt zu so einem kleinen Strukturelement, was es in jeder Podcast-Folge bei uns gibt, nämlich zu den A- oder B-Fragen. Frau Glimann, das bedeutet für Sie Folgendes. Sie werden jetzt von uns abwechselnd vor Entscheidungen gestellt. Und die Idee ist, Sie müssen sich entscheiden. Sie dürfen im Grunde genommen nicht ausweichen und haben einen Joker, den Sie setzen können, wenn Sie denken, nee, da kann ich mich nicht entscheiden.
Okay,
Gut, dann würde ich auch direkt einmal beginnen. Wie ist denn das, wenn Sie an ein Buch denken und jetzt eine Priorisierung vornehmen müssen? Ist es eher ein Fachbuch oder ist es ein Sachbuch?
Ein Sachbuch.
Ich nehme gleich die nächste, die kommt nicht von mir, sondern ich glaube von Kai Timpe, aber ich finde sie großartig. Amazon oder Buchhandlung?
Buchhandlung.
E-Book oder Taschenbuch?
Raten Sie mal.
Ich würde, das ist Ihre Frage.
Taschenbuch.
Okay. Ja, sehr gut.
Das ist auch noch eine schöne Bücher lesen oder Filme schauen?
Lesen.
Ja. Ist natürlich, sind alles so Fragen, wenn man eine Kinderbuchautorin fragt, dann
da waren die Antworten.
Aber man kann das nochmal unterstreichen.
Ja. Genau, und das wird ja auch nochmal deutlich, wenn das passt, wenn es übereinstimmt. Ja. Das ist ja auch nochmal eine gute Aussage. Ich würde noch ein Stückchen etwas so aufnehmen aus dem, wie wir sie jetzt bis jetzt haben kennenlernen können und würde dann einmal noch fragen, im Sinne dieser A- und B-Logik, neues Projekt starten oder bestehendes vertiefen?
Bestehendes vertiefen.
Okay.
Ich habe auch noch eine ganz kurze. Lesung oder Podcast?
Lesung. Ja. Lesung.
Okay, Dankeschön.
Danke, vielen Dank.
Dann können wir jetzt,
ohne Veto.
Ja.
Genau, geschafft, ohne den Joker zu verwenden. Dann können wir jetzt gerne noch mal ein Stückchen diesen Punkt aufnehmen. Ich habe das jetzt so überzeichnend dargestellt als ein illustrierter, etwas ausführlicher beschriebener und vielleicht in einer eher kind-jugendlichen gerechteren Sprache ausgehörter DSM-5-Katalog. Jetzt haben wir bei Papas Seele hat Schnupfen zum Beispiel ja sehr viel von einer möglicherweise auch heilpädagogischen Haltung in der Begleitung, in der Besprechung, in der Betrachtung dieser Thematik wiedergefunden. Hier würde ich sagen, unterscheidet sich das schon sehr stark. Sie haben ja auch schon darauf hingewiesen, ja, das ist auch gar nicht so unbedingt für zu Hause gedacht, sondern begleitend in diesen Kontexten. Haben Sie dieses Buch alleine erarbeitet, geschrieben, wo kommen Ihre Bezüge her, weil es ja schon auch mit diesem Anspruch, den es hat, sehr präzise sein muss und dadurch ein Stückchen vielleicht auch kategorisierend, zuschreibend wirken kann. Also wo sind Ihre Quellen in Anführungsstrichen?
Also die Quellen ist erstmal meine Fantasie, tatsächlich. Dann war ich zum Beispiel, es gibt einen zweiten Band zu Papas Seele hat Schnupfen, der heißt Ein Muffin für Nele, das spielt in der Psychiatrie. Und da geht es dem Papa aus der Geschichte wieder schlechter, er muss wieder in die Psychiatrie und da wird Psychiatrieaufenthalt erklärt. Und für die Recherche zum Beispiel an diesem Buch war ich 2 Wochen in einer Psychiatrie und habe hospitiert. Das heißt, ich habe ganz viele Patienten kennengelernt, viele Therapien, viele auch Psychiater und so weiter. Und seit Ohne Oma, also die anderen Bücher, die waren ja alle, das waren ja Bücher zum Thema Glück, Freundschaft und so weiter, da, die mussten jetzt nicht psychologisch betreut werden. Aber bei Ohne Oma habe ich angefangen, dass ich mir immer Experten für meine Bücher suche. Also ich mache den Aufschlag, ich schreibe die Bücher und dann, oder die Ideen, meine Ideen, und zwar so lange, bis ich es gut finde, und dann suche ich mir Experten aus den jeweiligen Bereichen und schicke die Texte an die Experten. Und dann sagen sie mir ihre Meinung dazu. Also bei Ohne Oma war es zum Beispiel so, da hatte ich mit einem Kinder- und Jugendpsychiater zusammengearbeitet, der auch in der Hospizarbeit tätig ist. Der hat sich das Buch angeschaut und bei mir, in meiner Geschichte, in meiner Vorstellung war es so, dass die Oma im Bett gestorben ist. Und er hat gemeint, ich kann die Oma nicht im Bett sterben lassen, weil die Kinder sonst Angst haben, schlafen zu gehen. Ja. Und das war für mich total wichtig und das hat mich auch immer mit begleitet, dass ich mir viel vorstellen kann, aber dass andere viel mehr Ahnung haben. Und deswegen suche ich mir immer Menschen, die sich auf dem Gebiet auskennen. Das war auch bei Papas Seele so. Ja. Und alle werden begleitet von unterschiedlichen Menschen, also von Psychiatern, von Psychologen, Psychotherapeuten. Genau. Und das heißt, die Idee ist immer für mich, schreibe die Texte, aber es ist immer auch viel Input von anderen. Und nur wenn alle am Ende sagen, jetzt ist es gut, bringe ich das Buch auch raus. Und es gibt auch einige Ideen, Texte, die ich geschrieben habe, die nie veröffentlicht worden sind, weil das am Ende nie der Fall war.
Ist bei, also weil das ist so eine spannende Sache auch für uns aus so einer heilpädagogischen Perspektive, steht bei diesen Geschichten, die Sie da erzählen, die Diagnose im Vordergrund oder eher die Geschichte? Also das ist, glaube ich, das, was wir hier in diesem Buch, wenn dann diese Diagnosen so nacheinander kommen, werden die ja auch bestätigt, ne? Oder so ein bisschen auch vielleicht dann bei Kindern auch verfestigt. Und das ist in der Heilpädagogik halt so eine Sache immer, wie geht man um mit psychiatrischen, medizinischen Diagnosen? Und man würde, glaube ich, zumindest aus einer heilpädagogischen Perspektive eher sagen, es gibt nicht die eine Depression, sondern jeder Mensch hat unterschiedliche Lebensphasen und Depressionen. Ist das, also Sie haben jetzt schon genickt, die Diagnose spielt nicht so eine Rolle, Sie wollen nicht die Diagnosen irgendwie näher bringen, sondern eigentlich Krisen, Umgang mit Krisen und schwierigen Lebenssituationen.
Ja, also mir geht es vor allem auch darum, was die Menschen fühlen, also wie es den Kindern geht, wie es den Erwachsenen geht und was ihnen hilft, um diese Zeiten zu überstehen. Ja. Also die Diagnosen sind vielleicht und dann war Mama Königin, wollte ich einfach die Bandbreite aufzeigen und dass es eben nicht nur das eine gibt, sondern dass es viele gibt. Und das ist ja auch immer so ein für viele sehr erleichternd, wenn sie merken, es gibt nicht nur mich, also es gibt ganz, ganz viele andere. Genau, also die Diagnosen, die stehen nicht im Vordergrund, sondern einfach die Belastungen, was es mit den Familien macht und was hilft.
Ja, das ist sehr heilpädagogisch.
Ja. Also ich versuche auch immer, dass auch immer Humor drin ist in den Büchern. Also das auch immer so. Und das finde ich auch schön. Also ich hatte ja oben den Stand auch und ich finde es auch immer schön, wenn ich Menschen in den Büchern lesen, sehe und dann fangen die an zu schmunzeln. Und das ist mir auch total wichtig.
Ja, das ist also dieses Papa Seele hat Schnupfen, das ist kein trauriges Buch per se, sondern da gibt es auch ganz viel. Also
das ist und der dumme August ist der schlauste Mensch im Buch.
Ja, genau. Ja.
Frau Gliemann, wir würden jetzt gerne das Publikum mit einbeziehen. Wir haben ja fleißig Fragen geschickt und ich würde gerne beginnen, die erste Frage aus dem Publikum mit ins Gespräch aufzunehmen. Neulich gab es einen Artikel in der Zeit, dass die Auseinandersetzung mit psychischen Erkrankungen in Schulklassen auch Nachteile hat. Zum Beispiel, dass die Jugendlichen Symptome an sich entdecken, im Sinne von Selbstdiagnostizierung. Was denken Sie darüber?
Würde ich Also da würde ich drüber denken, dass es dafür keine Lesung an Schulen braucht. Also da brauchen die Kinder nur ins Internet gehen und finden entsprechend Diagnosen und in der, beziehungsweise Medien zu dem Thema. Und in der Schule hat man ja wenigstens die Möglichkeit, noch drüber zu sprechen und sich auseinanderzusetzen. Also ich finde es total wichtig. Und ich denke, das hat man immer. Also das hat man, also auch wir Erwachsenen, also wie viele Menschen entdecken was, wenn man irgendwas hört, entdeckt man das bei sich selber. Also ich würde da eher die Chance sehen als die, als das Problem.
Ich habe hier noch eine Frage, die finde ich ganz spannend. Frau Gliemann, können Sie sich vorstellen, das Thema Inklusion in ein Buch einzubauen? Und welche Storyline oder welches Märchen würde sich eignen?
Oh, das ist eine gute Frage. So schnell schreiben Sie meine Bücher nicht. Märchen müsste ich auch überlegen.
Haben Sie eine Assoziation oder also wie könnte man, haben Sie schon mal überlegt, Inklusion als Thema mit einzubauen?
Also, nee, noch nicht. Genau, aber.
Wäre keine schlechte Idee.
Ja,
ne?
Genau.
Also. Naja, ich kann mir vorstellen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Fähigkeiten an der Ecke jetzt vergleichbar mit Ihnen hätte, aber die Storyline müsste schon ziemlich komplex sein, weil der Begriff ja auch extrem herausfordernd ist. Müsste man wahrscheinlich vielleicht einen einzelnen Aspekt rauspicken und könnte das vielleicht in einer Geschichte als eine thematische Einführung finden. Aber. Wir verfolgen das bestimmt, weil Sie ja schon auch so zustimmend genickt haben. Vielleicht entsteht da ja irgendwann mal eine Idee.
Also ich schreibe gerade, oder beziehungsweise geschrieben, es wird gerade ein Buch zum Thema Mobbing illustriert. Ich weiß nicht, ich meine, im weitesten Sinne hat es ja auch was mit Inklusion zu tun.
Ja. Okay, nehmen wir so.
Ja.
Nächste Frage. Setzt das Verstehen Ihrer Geschichte, also zum Beispiel die Fortführung eines Märchens, und deren Helden die Kenntnis des Märchens voraus?
Ich finde nicht.
Nein.
Ja.
Gut.
Ja.
Okay, dann da vielleicht gleich anschließend. Wie würde der Froschkönig weitergehen? welches Thema steckt da für Sie drin?
Oh je.
Schwierige Fragen, die hier gestellt werden. Sie haben noch einen Joker. Sie haben
noch
einen Joker.
Nutzen wir hier den Joker.
Zack, dann wird er jetzt zweckentfremdet.
Ja. Wobei ich möchte nur was sagen. Ja. Ich finde Podcast mittlerweile auch gut.
Ah, okay, ja, schön.
Frau Gliemann, wie wichtig erachten Sie einen positiven Ausblick als Ende für Ihre Bücher?
Total. Also ich versuche bei allen Büchern, dass die einen positiven Ausblick haben. Es ist aber nicht so, dass alle super gut ausgehen. Also gerade bei Papa Selat Schnupfen, da ist es ja so, er kommt aus der Klinik wieder zu Hause, dann hat er einen Rückfall, dann geht es wieder besser. Und er kann aber seinen Beruf nicht mehr ausüben. Und das ist nicht so, es ist nicht wieder alles gut, aber es ist, es geht darum, wie kann ich denn mit dem, was da ist, wie kann ich damit leben und wie kann ich damit gut leben? Aber wie kann ich das schaffen, aber ohne dass wieder alles super wird? Und das ist mir auch wichtig. Also und auch realistisch zu sein, keine Hoffnungen zu machen, die auch nicht realistisch sind.
Wobei in der Geschichte das ja aus der Perspektive des Kindes eigentlich nicht als so negativ wahrgenommen wird, dass er den Beruf nicht mehr ausführen kann, sondern eigentlich endet das ja mit dem Hurra, er ist wieder aufs Seil und so gestiegen. Also diese kleinen Schritte werden da eher so gefeiert, als dass er jetzt die große. Letzte Frage, da kommen noch welche. Frau Gliemann, welche Themen stehen für die nächsten Bücher an?
Welche Themen? Also das Thema ist Mobbing. Das eine, das ist ein Bilderbuch für sehr, sehr kleine, also ab 4 schon. Und dann entsteht mit einem Institut für Traumapädagogik, die entwickeln ein Sachfachbuch zu Rotkäppchen. Also wie können Therapeuten, wie können Lehrer und so weiter, wie können die mit Rotkäppchen arbeiten? Okay. Und das sind jetzt erstmal so die nächsten Themen, die anstehen.
So, jetzt kommt tatsächlich die abschließende Frage aus dem Publikum. Kommen die Expertinnen für Ihre Bücher vor allem aus dem medizinischen Bereich oder werden auch Expertinnen aus dem pädagogischen Bereich mit einbezogen?
Beides.
Sehr gut. Ich würde diese Frage noch ergänzen wollen, weil auch wir uns darüber im Vorfeld Gedanken gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel an Ihr Buch Frau Frühling hat 30 Kinder denken, dann ist das ja eins, von dem ich sagen würde, das ist ja mit am partizipativsten von der Entstehungsgeschichte her. Können Sie uns da in den Prozess noch mal kurz mit reinnehmen?
Also bei Frau Frühling, also der Titel heißt Frau Frühling hat 30 Kinder, da geht es um das Thema Vormundschaft. Also dieses Buch ist so entstanden, dass das Bundesforum, Vormundschaft, mich angerufen hat und mich eigentlich nur fragen wollte, Frau Gliemann, wie macht man denn ein Buch? Könnten Sie es sich vorstellen, uns ein bisschen zu beraten, uns zu sagen, wie macht man denn ein Buch? Wir würden nämlich gerne ein Buch zum Thema Vormundschaft herausbringen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das sehr gerne, aber ich würde auch gerne mit Ihnen das zusammen entwickeln und ich würde es auch gerne für Sie schreiben. Und sie haben sich dann dafür entschieden, dass ich ein Teil dieses Projektes bin. Und dieses Projekt wurde dann mit vielen verschiedenen Menschen aus dem Thema Vormundschaft, also auch mit Care-Leavern, die selber in Vormundschaft waren und jetzt in dem Bereich arbeiten, entwickelt. Und das heißt, wir haben uns getroffen, also das Bundesforum Vormundschaft ist in Heidelberg ansässig, ich komme aus Karlsruhe, ist nicht so weit entfernt. Und das heißt, es gab einfach verschiedene Treffen, in denen wir uns überlegt haben, was sollte denn drin sein, weil ich habe keinen, also ich wusste nicht viel von Vormundschaft, das heißt, ich habe viel Input auch von den Expertinnen gebraucht zu dem Thema und wir haben dann die Geschichten auch gemeinsam entwickelt. Also die anderen, die sind von der Idee alle von mir und da ist auch ganz viel von den Expertinnen mit drin. Und da war auch die Illustratorin mit dabei, das heißt, wir alle haben uns getroffen, haben uns zusammengesetzt und das Buch zusammen entwickelt.
Das heißt, wenn jetzt jemand hier sitzt im Raum und überlegt, wie könnten wir ein Buch über Inklusion schreiben, dann kann man auf jeden Fall auf Sie zukommen.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Ja, ich freue mich.
Okay, ja, danke schön. Ich würde das tatsächlich gerne, weil die Zeit sich dem Ende neigt, jetzt als einen Abschluss für unsere Inhalte im Gespräch nutzen. Und ich würde sagen, es ist auch tatsächlich ein sehr, sehr guter Abschluss, weil dieses partizipative Element ja nochmal sehr deutlich macht, es gibt natürlich Expertinnen und Experten, es gibt aber auch die betreffenden Menschen selber, die, Sie haben die jetzt als Care-Leaver bezeichnet, die eben diese Erfahrung haben, die nötig ist, um ein Thema so aufzubereiten, dass es gewinnbringend für diejenigen ist, die damit konfrontiert werden. Und am Ende unserer Folgen möchten wir Ihnen, so wie allen anderen Gästen, natürlich noch die Möglichkeit geben, eine Empfehlung auszusprechen. Wollen Sie etwas mit uns teilen, was Sie, ein Buch, ein Stück Musik, ein Film, ein Theater, Schauspiel, irgendetwas, das Sie in der letzten Zeit berührt hat?
Von anderen, meinen Sie?
Sie können auch, Sie
wären auch. Wäre eine Möglichkeit, das,
Durchaus auch eigene.
Ja, dann würde ich gerne nochmal auf Rotkäppchen eingehen. Genau. Und ich möchte gerne nochmal auf den Froschkönig eingehen, weil, also ich habe dieses Buch geschrieben, Spieglein sagt, wie ging es weiter? Und in dem Buch, da geht es fast nur um Märchenfiguren, also weibliche Märchenfiguren. Und am Ende kommen dann der gestiefelte Kater, Rumpelstilzchen und der Froschkönig und die fordern, also weil es ja vorhin um Froschkönig ging, die fordern dann Gleichberechtigung. Das heißt, die wollen auch nochmal ein Buch haben. Ja. Von daher, vielleicht kommt dann irgendwann auch nochmal der Froschkönig.
Ja, alles klar.
Also mein Wunsch wäre, ich fände es toll, wenn Sie sich Rotkäppchen anschauen würden. Also ich habe auch oben noch einen Stand.
Ja.
Wenn Sie noch vorbeikommen könnten oder möchten. Und wenn Sie Rotkäppchen einsetzen in Ihrer Arbeit, weil ich finde, es ist einfach ein wunderbares Buch. Und die Illustratorin hat es auch ganz toll umgesetzt. Und es wird zum Beispiel, es gibt eine ukrainische Version, wo in der Ukraine mit traumatisierten Kindern gearbeitet wird. Es wird in der Erwachsenen-Traumatherapie damit gearbeitet. Und ich finde es total wichtig, zu dem Thema zu arbeiten. Und da würde ich mich sehr freuen. Ich freue mich, habe mich sehr gefreut über das Gespräch mit Ihnen beiden. Sie haben es mir sehr leicht gemacht. Dankeschön.
Ja, danke. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, die Zeit für unser heutiges Gespräch ist tatsächlich abgelaufen. Vielen Dank an Sie, Frau Gliemann, dass Sie heute unsere Gästin waren. Und an dieser Stelle dem BHP ein herzliches Dankeschön für die Möglichkeit, dass wir uns denkend und sprechend in solchen Suchbewegungen befinden können und ja, diese Möglichkeit haben, Themen auf diese Art und Weise zu bearbeiten. Heute haben wir das ja rund um das Thema Kinderbücher getan und eben vor dem Hintergrund von ja, psychischer Gesundheit und vor allen Dingen einer kindlichen Perspektive. Wenn Ihnen und euch, liebe Zuhörende, etwas gefehlt hat, es Kritik, Gegenrede, Anregungen oder Wünsche gibt, Fragen an uns, dann richtet das gerne oder richten Sie das gerne per Mail an podcast@bhponline.de an uns. Wir verabschieden uns, sagen vielen Dank. Wir hören uns in 2026 wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Ja.
Tschüss. Vielen Dank, das war wirklich ganz toll.
Danke, Frau Riemann.
Dankeschön. Dankeschön.